Wusstet ihr, dass Friedrich Merz bereits 1968 für die Frau ohne Zeit die Placentubex-Schaumaske entwickelt hat? Ein Mann mit vielen Talenten, oder? Allerdings gemeint ist nicht unser aktueller Bundeskanzler, der durchaus mal eine Erfrischung zwischen Büro und Verabredung, wie damals in der Werbung hieß, gebrauchen könnte, sondern sein Namensvetter Friedrich Merz, der Gründer von Merz Pharma Deutschland. Und wer kennt womöglich nicht die Merz-Spezialdragees, die Schönheit, die von innen kommt? Aber wisst ihr auch, was Merz sonst noch so macht und umsetzt? Und das ist einiges. Ich verspreche euch, ihr werdet überrascht sein.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt. Im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Das kann uns nämlich mein heutiger Gast bei Gewinn mit Sinn erzählen. Und ich glaube, da wird einiges Spannendes bei rauskommen. Ich freue mich. Xenia Barth, die CEO von der Merz Consumer Care GmbH, auch unter Merz Life Care bekannt, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Xenia. Schön, dass wir heute über hoffentlich spannende, inspirierende Dinge sprechen können.
Ja, das hoffe ich auch. Grüß dich, Jürgen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe gerade schon ein bisschen gezuckt, als du Merz Consumer Care GmbH gesagt
hast. Ist das
weil
verkehrt?
Das steht wirklich nur noch im Handelsregister. Ah. Wir benutzen das so gar nicht. Wir sind tatsächlich die Merz Life Care, ja. Also wie du es dann ja auch gesagt hast.
Ich wollte das ganz korrekt machen, habe im Impressum geguckt und da steht das halt auch noch drin auf der Webseite.
Also ja. Genau, unsere Rechtsanwälte machen das ja auch immer alles ganz korrekt.
Ja.
Und die sagen nämlich, Xenia, du bist die CEO der Merz Consumer Care GmbH, so steht's im Handelsregister und das müssen wir so schreiben. Insofern alles gut.
Okay.
Und Puh. Für den weiteren Verlauf würde ich einfach sagen, Merz Life Care.
Dann bleiben wir bei Merz Life Care, finde ich auch irgendwie super. Einen viel schöneren, griffigeren Titel. Aber dann geht's los. Xenia, die erste Frage liegt natürlich auf der Hand. Nimmst du selbst die Merz Spezialdragees, wenigstens so hin und wieder?
Nein, die nehme ich nicht, in aller Ehrlichkeit. Ich kann ja auch nicht alle Produkte nehmen, die wir so produzieren. Also die Merz Spezialdragees, nein. Allerdings habe ich eine sehr gute Freundin, die immer mal wieder bei mir einfordert und sagt, kannst du mir nicht welche mitbringen? Und ich sage immer, naja, du kannst dir auch welche kaufen. Das hilft dann unserem Marktanteil. Also sie sind schon noch sehr beliebt. Es ist ein tolles Produkt. Aber es gibt andere Produkte unserer wunderbaren Marke TTZEP, die durchaus bei mir zu Hause Einzug finden und auch unserer Marke SOS. Gerade jetzt sieht man es nicht im Podcast, aber ich trage tatsächlich einen Wärmegürtel um die Hüfte, weil ich nämlich seit ein paar Wochen Rückenbeschwerden habe und da steckt ein wunderbares SOS-Wärmepflaster drin und es hilft gigantisch gut.
War das vom Sport? Du machst ja viel Sport, ne?
Ich wünschte, ich könnte das sagen, aber
okay,
nein, ich gut. weiß gar nicht, ja. woher es ist. Das Alter wahrscheinlich.
Oh nein, aber da gibt es ja von TTZEP, das haben wir auch, so tolle Entspannungsbäder. Und was wir auch mal stehen haben, ist das TTZEP Erkältungsbad. Das ist immer,
ja.
Das macht so dir tatsächlich die Nase frei. Und es ist sehr angenehm, wenn man da drin so rumschwimmt.
Und das TTZEP Erkältungsbad war ja tatsächlich das allererste Produkt von TTZEP.
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Zufall, dass wir im Jahr 2026 sprechen. Im Jahr 2025 kannten wir beide uns noch gar nicht insofern. Aber 2026 ist der 60. Geburtstag von TTZEP und eben geboren damals ist die Marke mit dem Erkältungsbad.
Und die Merz-Spezialdragees gibt es ja auch schon seit 64, glaube ich. Ne?
Die gibt es auch schon sehr lange.
Sehr ja. lange. Ne? Also es ist ja wirklich ja. toll, wie sich diese Produkte letztendlich am Markt gehalten haben und so über die Zeit auch immer weiterentwickelt haben. Und trotzdem, also finde ich schon sagenhaft. Ja, aber
Spricht für euch. Spricht für das Qualitätsverständnis und das Qualitätsversprechen der Marke.
Genau. So, in einem Interview hast du mal gesagt, definiere dich über deine Rolle nicht als Frau. Jetzt ist es ja so, dass sich der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland in den letzten 10 Jahren nicht wirklich doll verändert hat. Ende 2025 lag er bei 29,1% und damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 35,2%. Bei Merz Life Care wiederum seid ihr ja aber weit über dem Indu-Durchschnitt, ne? Das ist, ich glaube, ihr habt eine Frauenquote im Führungsteam von über 42%. Und ist das einfach bei euch so ein Branchenzufall? Steckt da eine klare, eine aktive Kulturarbeit dahinter? Oder ist da auch so ein bisschen dein Einfluss spürbar?
Ich glaube, alles zusammen ein bisschen. Da ist mit Sicherheit auch etwas Branchenrückenwind dabei. Auf der einen Seite Branchenrückenwind, weil gerade im Marketing, beispielsweise im Fast-Moving Consumer Good Marketing, wo wir ja auch quasi positioniert sind mit unserer Firma, das ist schon in vielen Firmen sehr weiblich. Das kenne ich auch von meinem eigenen Einstieg bei Henkel vor 25 Jahren im Marketing. Da waren wir auch schon sehr weiblich dominiert. Das sieht man in unserer Firma auch. Und das ist auch vor quasi meiner Zeit schon gewesen, denn ich bin ja erst seit 4 Jahren bei Merz Lifecare. Das kann ich also nicht mir zuschreiben. Dann haben wir einen anderen Bereich, der tatsächlich auch sehr stark weiblich beeinflusst ist. Das ist unsere R&D. Das heißt auch viele Personen mit pharmazeutischem Hintergrund. Ich glaube, das ist auch wirklich tatsächlich ein sehr schönes Feld, in dem sich die Frauen verwirklichen können und gute Stellungen sich erarbeiten. Das hilft uns mit Sicherheit. Aber natürlich hat es auch was mit unserer Kultur zu tun, dass wir nicht nur Frauen rekrutieren können, sondern eben auch Frauen sich bei uns wohlfühlen, wir die Frauen auch weiterentwickeln können in die Führungsposition. Wir haben tatsächlich, ich habe jetzt die Zahlen gar nicht ganz akkurat im Kopf, aber wir haben einen Frauenanteil von 70% ungefähr und auch in den Führungspositionen, jetzt mal unabhängig vom Management-Team, aber in den Führungspositionen haben wir auch einen Frauenanteil von weit über 50%. Das heißt, sie steigen nicht nur bei uns ein, sondern sie entwickeln sich auch bei uns. Wir haben ein paar Elemente in unseren Benefits oder in unserer Firmenkultur wie Vertrauensarbeitszeit, viel Mobile Working und so weiter, die natürlich tatsächlich auch allen natürlich zugutekommen, aber primär oft Frauen helfen, weil die ja doch noch so ein bisschen meistens so die Familienmanager sind, auch wenn man sich vielleicht hin und wieder aus der Rolle gern befreien möchte. Aber de facto ist das einfach in vielen Familien so. Und da hilft natürlich ein großzügiges Mobile Working Angebot beispielsweise. Und das hilft uns natürlich, diese Frauen dann auch zu halten. Genau. Und dann hoffe ich auch, dass ich auch noch zu deinem dritten Punkt auch noch ein bisschen Einfluss habe, zumindest in dem Sinn, dass die Frauen, die bei uns arbeiten, auch sehen, Mensch, da sind Frauen in der Führungsetage und Mensch, da sind, ich kann auch als Frau CEO werden und wer weiß, ich weiß nicht, wer nach mir CEO wird und ob es Mann oder Frau ist und das wollen wir auch gar nicht vom Geschlecht abhängig machen, aber ich habe natürlich auch ein bisschen Abstrahlwirkung, klar.
Also kann man dann sagen, dass sich so ein hoher Frauenanteil schon durchaus auch auf die Unternehmenskultur auswirkt? Also du bist ja ebenfalls Mutter von einer schulpflichtigen Tochter und kennst ja mit Sicherheit all die Themen, die dazugehören, ne? Krankheit, Unterrichtsausfall, jede Menge Ferien und dann noch irgendwelche anderen freien Schultage. Da gibt es ja viel, was man immer so mit der eigenen Arbeit unter einen Hut kriegen muss. Bist du dann quasi da auch so ein Role Model in eurem Unternehmen?
Ich glaube schon, weil ich jetzt nicht die Frau bin, die, ich sag mal, das Ganztags-Au-pair beschäftigt und das alles sozusagen professionell abdecken lässt und sagt, ich muss mich um mein Haus und um meine Tochter und auch um meine Hunde nicht mehr kümmern. Da habe ich sozusagen mein Personal dafür. Das ist auch nicht meine Einstellung. Das ist nicht so, wie ich leben möchte. Insofern stehe ich natürlich selber persönlich vor denselben Herausforderungen. Und ich weiß noch, als ich zu Merz gekommen bin, damals hatten wir beispielsweise auch über unser monatliches Management-Meeting gesprochen. Und ich habe gesagt damals, das muss aber um 5 zu Ende sein, damit ich noch meine Tochter vom Hort abholen kann oder meine Tochter kommt um 5:30 vom Hort. Und da wurde dann schon mal gesagt, oh, das haben wir aber in der Vergangenheit eigentlich nie so richtig geschafft. Ja, also wir beißen uns dann in den Themen fest und dass wir da um 5 Uhr immer fertig werden, das wird schon recht kritisch werden. Und dann dachte ich, ja gut, dann aber lass es uns versuchen. Also ich meine, wenn wir es uns nicht in die Agenda schreiben, dann werden wir es auch nie schaffen. Und de facto schließen wir unsere Meetings tatsächlich zu diesem Zeitpunkt und ich behalte mir auch vor und alle dürfen sich das vorbehalten in der Firma, eben auch hin und wieder zu rufen, Mensch, Ich bin um 15 Uhr, wählt sich jemand vielleicht in Call ein und sagt, ich bin gerade im Auto, ich fahre mein Kind zum Training, bin gleich wieder vorm Laptop. Und das ist absolut normal für uns. Ja, und das ist gut. Das ist eine Kultur, die wir natürlich so beeinflussen wollen. Und das mobile Arbeiten, Vertrauensarbeitszeit, das hilft uns dabei.
Das heißt also, du hast da ja eine konkrete Vorbildfunktion, ne, als CEO, als Führungskraft. Und kann man da im Grunde sagen, ja, das, was du da vorlebst als Führungskraft, beeinflusst ja am Ende dann schon die Werte und auch die ganze Unternehmenskultur, ne?
Ich denke, davon kann ich mich nicht frei machen. Ich glaube, es ist natürlich falsch zu sagen, dass eine Unternehmenskultur an der Persona des CEOs ausgerichtet wird. Ne? Das wäre natürlich falsch, weil eine Unternehmenskultur soll sich ja auch nicht ändern, wenn ich irgendwann diesen Posten nicht mehr innehabe und jemand anders den Posten innehat. Dann soll ja möglichst eine Unternehmenskultur trotzdem in ihren Grundzügen weiterleben. Natürlich setzt jeder CEO dieser Kultur nochmal einen Stempel auf oder legt einen besonderen Wert auf spezifische Elemente dieser Kultur. Aber sie soll sich ja nicht grundlegend ändern. Insofern ist das schon auch eine Kultur, die hoffentlich auf breiten Füßen steht. Ich glaube, das tut sie. Sie wird auch sehr stark eben nicht nur durch mich, sondern auch durch mein Management-Team getragen, sodass sie da hoffentlich auch überdauert, sich der Zeit anpasst, wie es halt notwendig ist, den Rahmenbedingungen anpasst, den Menschen anpasst, der Gesellschaft anpasst, im Laufe der Zeit sich also immer weiterentwickelt. Sie soll ja nicht stagnieren, aber sie hängt nicht an mir, aber ich beeinflusse sie und ja, ich bin da, versuche da Vorbild zu sein.
Also wenn man bei euch auf der Website guckt, steht da ja sehr viel über eure Kultur, über eure Werte. Das ist schon alles sehr stark auch ausgedrückt und auch sehr glaubwürdig ausgedrückt. Aber könntest du mir so aus dem Alltag ein Beispiel nennen, wo Merz Lifecare auch echt so echte Konsequenzen aus diesen Werten mal gezogen hat, auch wenn es unbequem war? Also wenn man in so ein Spannungsfeld kommt zwischen Werte und, ja, ich sage jetzt mal Wirtschaft?
Ja, ich glaube, dass drückt sich in verschiedenen Momenten immer mal wieder aus. Und ich würde das fast ein bisschen weiter beantworten, als du es jetzt gefragt hast. Und vor allen Dingen drückt sich das manchmal aus, wenn man sich direkt mit anderen Firmen vergleichen kann. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, weil man sieht ja immer nur seine eigene Firma und man überlegt sich oft, ist das jetzt normal, was ich hier mache? Machen das alle anderen auch oder ist das eigentlich ein Spezifikum tatsächlich meiner Kultur? Ne, das weiß man ja oft nicht, bis man tatsächlich wiederum auch in andere Firmen reingeguckt hat. Und wir haben ja jetzt gerade eine Akquisition hinter uns. Wir haben am 01.01.2025 unseren Wettbewerber Winster Medical übernommen und sind jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen. Haben also in den letzten 1,5 Jahren da viel Integrationsarbeit geleistet und da konnten wir natürlich auch ganz gut, auch schon während der Due Diligence, in dieses Unternehmen reingucken. Und da gibt es beispielsweise einer unserer Werte, eben die Authentizität, bedeutet auch sehr große offene Kommunikation, Fehler ansprechen können, Zweifel ansprechen können, offener Austausch zwischen Mitarbeitenden und Geschäftsführung. Und das hat beispielsweise in diesem Unternehmen in der Vergangenheit gar nicht so stattgefunden. Als wir dann quasi übernommen haben und gesagt haben, Mensch, wir haben hier monatliche All-Employee-Meetings, wir haben quartalsweise Townhalls, sondern das ist ganz normal, dass es Q&As gibt, offene Q&As, wo sich die Geschäftsführung den Fragen stellen muss und jede Frage beantworten muss. Das gab es in dieser anderen Firma nicht. Und da merkt man dann auch, dass die Leute, die von diesem Teil sozusagen der Firma kommen, da jetzt auch erstmal das Vertrauen beispielsweise fassen müssen, in diesen Formaten überhaupt ihre Fragen zu stellen. Das ist am Anfang gar nicht passiert. Wir haben dann natürlich auch QR-Codes stellen wir zur Verfügung, wo Fragen anonym gestellt werden können. Das wurde dann stärker genutzt, aber wo man eben sieht, das ist schon ein kultureller Aspekt. Traut sich ein Mitarbeiter im Plenum eine vielleicht auch kritische Frage an die Geschäftsleitung zu stellen oder traut man sich das nicht? Und das sind dann schon die Momente, wo ich immer merke, ja, unsere Kultur zieht, weil sozusagen die Leute, die in unserer Kultur groß geworden sind, die trauen sich das. Und die Leute, die jetzt dazugekommen sind über die Akquisition, vielleicht noch nicht so ganz, aber gebt denen noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann werden die sich das auch trauen. Und dann hat das einen ganz großen Impact geleistet. Und dann gibt es natürlich, weil du hattest eigentlich eher Business-Fragen angesprochen und vielleicht auch eben den Clash zwischen, ne, Wirtschaft oder wirtschaftlichen Zielen und vielleicht anderen Zielen, wie zum Beispiel der Nachhaltigkeit oder so. Da hilft uns das schon auch immer so als Nordstern. Zum Beispiel sind wir gerade in großer Diskussion, wie wir mit unseren Blisterverpackungen in Zukunft umgehen wollen. Wir haben ja viele unserer Tabletten und Kapseln eben verblistert. Klassisch kennt das jeder Verbraucher, ja, wie so ein Blister aussieht. Und die sind ja beispielsweise nicht recycelfähig. Ich weiß gar nicht, ob die breite Öffentlichkeit das weiß, dass man die nicht recyceln kann, aber es ist so. Unsere nicht und die des Wettbewerbs auch nicht. Ja. Und da gibt's inzwischen arbeitet man an Alternativen. Wir arbeiten an Alternativen und die sind zumindest Stand heute teurer. Und da haben wir natürlich schon die Diskussion im Management-Team, können wir uns das leisten? Sollen wir das weiterverfolgen? Sollen wir das so lange wie möglich aussitzen, etc., etc.? Und da trauen wir uns schon vor, oder ich bin auch immer eine, die sagt, ich warte auf den Tag, wo wir endlich diese verdammten nicht recycelbaren Blister loswerden können. Und ja, es wird uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld kosten. Und natürlich suchen wir dann auch nach Alternativen. Ich bin auch genug Betriebswirtschaftlerin, als dass ich ja mein Unternehmen nicht zugrunde wirtschaften möchte, nur weil ich dann irgendwie eine ideologisch tolle Entscheidung getroffen habe. Damit ist dann niemandem geholfen. Wir wägen das ab, aber das sind immer wieder eben die Momente, wo man in so Diskussionen innehält und sagt, Moment mal, was sagt eigentlich unsere Kultur? Sind wir hier noch auf dem richtigen Diskussionspfad oder müssen wir nicht sagen, nein, wir trauen uns das, diesen etwas unbequemeren Weg zu gehen?
Das finde ich total spannend, dass du das so beschreibst, dass ihr das wirklich so abgleicht in dem Moment. Und ihr habt ja auch bereits jetzt freiwillig, ne, denke ich, den dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, obwohl ihr dazu ja gesetzlich noch gar nicht verpflichtet seid. Da war für mich die Frage, was treibt euch da so an, dass ihr diesen Aufwand, und der steckt ja auch dahinter, freiwillig betreibt? Und was macht das auch mit den Mitarbeitenden? Gehen die da mit oder stöhnen die, dass die sagen, oh, nicht noch mehr Aufwand? Wie sieht das da bei euch aus?
Ja, in der Tat haben wir jetzt den dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, werden jetzt gegen Ende des Jahres den nächsten veröffentlichen. Wir hatten jetzt einmal pausiert aufgrund eben des Mergers. Da stöhnten dann eben tatsächlich die Mitarbeitenden und ich sage dann auch, mein Gott, da gibt es jetzt gerade im Merger so viele andere Sachen zu tun. Wir pausieren den Nachhaltigkeitsbericht mal. Wir haben aber auch viele andere Sachen pausiert. Auch Sachen, die uns zusätzlichen Umsatz gebracht hätten, haben wir um ein Jahr verschoben, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach auch Prioritäten setzen. Ne? Das ist meine Aufgabe, die Aufgabe des Management-Teams, entsprechend Prioritäten zu setzen und dann auch mal zu sagen, das würden wir gerne, aber wir machen es jetzt nicht so. Aber davor haben wir dreimal veröffentlicht und jetzt werden wir dann auch wieder veröffentlichen. Und was uns da umtreibt, sind verschiedene Faktoren. Auf der einen Seite habe ich wirklich ein ganz tolles Team bei der Merz Lifecare, die Nachhaltigkeit tatsächlich, also eine intrinsische Motivation für Nachhaltigkeit haben, die wirklich Lust haben, daran zu arbeiten und das für richtig halten. Und das hat dann zwei Auswirkungen. Die eine Auswirkung ist, wir machen so einen Bericht, weil wir wissen, dass wir irgendwann berichtspflichtig werden und sagen, das ist so schwierig und so ein Aufwand, wir müssen uns da auch mal ranrobben und wir wollen in gewisser Weise auch ein bisschen ein paar Übungsjahre haben. Wir wollen nicht in dieses berichtspflichtige Jahr reinkommen und dann wie die Ochsen vorm Berg stehen und sagen, wir wissen gar nicht, wo wir die ganzen Daten herholen sollen, geschweige denn, wie wir die aufbereiten sollen und ordentlich strukturieren und dann auch noch veröffentlichen sollen, sondern wir üben das vorher. Das heißt, es war so ein bisschen auch Selbstschutz zu sagen, wir wollen üben, wir wollen uns da ranrobben. Der andere Punkt ist aber auch, zu sagen, wenn man dann mal sowas öffentlich gemacht hat, dann gewinnen die Ziele, die man dort veröffentlicht, auch nochmal mehr an Gewicht. Weil dann bin ich herausgegangen. Also ich sag mal, dieses Üben alleine, das hätte ich ja auch in meinem stillen Kämmerlein tun können. Dann hätte ich einen Nachhaltigkeitsbericht für mich geschrieben und hätte ihn eben nicht veröffentlicht, aber hätte trotzdem den Übungsfaktor gehabt. Aber wir haben gesagt bewusst, nein, wir wollen uns committen. Wir wollen, dass man draußen weiß, dass wir committed sind. Und wir wollen auch, dass vielleicht, ich sag mal, nachfolgende Manager-Generationen, die nach uns kommen, dann auch dieser Karotte hinterherlaufen müssen, die wir da jetzt rausgehängt haben. Und nicht eben sagen können, ach, ne, das definieren wir jetzt alles mal ganz anders und schrauben die Ziele wieder runter. Das war uns auch ganz wichtig dabei.
Denn für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt natürlich die Links auch zum Unternehmen wieder in den Shownotes unten. Und dort findet ihr auch alle Nachhaltigkeitsberichte, sodass das wirklich alles öffentlich nachlesbar ist. Und da kann sich jeder mal informieren, wie das genau da abgelaufen ist und sich das mal durchlesen. Und ich finde das ganz spannend, sich das mal anzugucken, weil man da, glaube ich, auch wirklich sieht, ja, womit es da so im täglichen Business immer wieder zu kämpfen gibt, ne?
Genau. Und ich glaube, was vielleicht interessant an uns ist, ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass wir ein Nachhaltigkeitsvorzeigeunternehmen sind. Wir sind jetzt nicht die Frontrunner auf allen Ebenen, wo man sagt, ach ja, gut, die haben das jetzt schon seit 17 Jahren in ihrer DNA und die waren immer schon so und natürlich sind die irgendwie die Königsklasse und deshalb veröffentlichen sie. Ganz und gar nicht. Also wir sind Durchschnitt, absoluter Durchschnitt. Und ich glaube, viele Unternehmen können sich mit uns identifizieren und sagen, ja, Mist, genau an dem Punkt sind wir auch. Also wir haben ja auch Probleme sozusagen, wo wir sagen, oh Mann, wie kriegen wir das in den Griff? Ja, beispielsweise, um nur eins zu nennen, dieser ganze CO2-Fußabdruckmessung im Scope 3 bereitet uns unglaubliche Probleme, weil wir alles bei Lohnherstellern produzieren. Das heißt, ich habe gar keine eigenen Daten. Ich bin darauf angewiesen, die Lohnherstellerdaten zu bekommen. Ja. Und da sind viele kleine und mittelständische Lohnhersteller dabei, die uns angucken und sagen, also sorry, das, was du da von mir willst, das kann ich dir gar nicht liefern. Es sind auch andere dabei, die super toll mitspielen. Aber es sind eben auch welche dabei, wo unser Team hinfährt und sagt, okay, dann setze ich mich jetzt, wir kommen jetzt mit einem vierköpfigen Team, wir setzen uns 3 Tage bei dir hin und wir gucken deine Stromrechnungen durch. Und dann werden wir halt analysieren, wo dein Strom herkommt, ja, und wie grün der ist und wie viel du verbrauchst und wie viel davon auf unsere Produkte entfällt. Und dann machen wir beispielsweise dann kleine Audits, ja, also Nachhaltigkeitsaudit bei unseren Lohnherstellern, damit wir überhaupt in der Lage sind, so einen Bericht zu veröffentlichen. Und ich glaube, das könnte mal ganz interessant sein, dass auch Unternehmen, die eben da nicht Frontrunner sind, aber die das Thema trotzdem ernst nehmen, vielleicht auch durch unsere Handlungsweise ja ein bisschen beflügelt werden und sagen, ne, auch der Otto-Normal-Verbraucher, auch der Durchschnittsunternehmer kann sich mit dieser Thematik beschäftigen und muss nicht zwangsläufig scheitern.
Ich finde auf jeden Fall auch, das klingt total nach Durchschnitt, was ihr da macht. Nee, also was soll ich da noch groß zu sagen? Nein, das ist doch schon großartig, dass ihr auch euren Lieferanten da Hilfe anbietet, dass es dann eben, das ist ja auch ein gemeinsamer Weg, ne, ein gemeinsamer Schritt. Mhm. Und ich habe ja schon 2016 mein Buch Sinnstifter geschrieben und da habe ich schon damals auch geschrieben, weil ich da ja auch Unternehmen vorgestellt habe, die in meinen Augen so sinnstiftend unterwegs waren, soziale Verantwortung, ökologische Verantwortung übernommen haben. Aber auch da ging es eigentlich schon darum, das Entscheidende ist doch, dass ein Unternehmen erstmal anfängt, dass man den ersten Schritt geht. Weil natürlich wird oft von außen gefordert, jetzt muss sich das ganze Unternehmen so schlagartig umstellen. Aber das funktioniert ja nicht. Das liegt ja auf der Hand. Wenn man nur ein bisschen darüber nachdenkt, dann weiß man, dass das einfach nicht geht. Aber ich finde es großartig zu sehen, wenn ein Unternehmen sich auf den Weg macht und sagt, wir gehen Schritt für Schritt vorwärts. Und das ist doch das Entscheidende. Aber da komme ich tatsächlich gerade zu so einer Geschichte, die mir auch noch eingefallen ist, weil ich lese gerade das Buch Die Wasserrebellin von einem meiner zukünftigen Gäste, der Dr. Katrin Schuhn. Und es gibt ja in der EU jetzt Karl. Und das sagte vielleicht wahrscheinlich direkt was die Kommunalabwasserrichtlinie. Und da ist ja jetzt entschieden worden, wer Mikroschadstoffe ins Abwassersystem einbringt, zahlt auch für deren Reinigung. Also mindestens 80% der Kosten in der vierten Klärstufe sollen auf die Hersteller gerade eben auch von Kosmetika und Arzneimittel umgelegt werden. Wie bewertest du das so als CEO von einem Unternehmen, was ja wahrscheinlich direkt davon betroffen ist? Ist das eine gute Sache? Ist das irgendetwas, wo er denkt, ach du je, da kommt ja richtig Stress auf uns zu?
Ja, und ich glaube, das führt mich wieder zu deiner vorherigen Frage zurück. Wie beeinflusst unsere Kultur und unsere Kulturleitsätze oder auch unser Purpose, wie beeinflusst das unsere Handlung? Und das sind natürlich verschiedene, da gibt es keine einfache Antwort auf deine Frage. Oder anders formuliert, die Antwort ist mehrschichtig und durchläuft vielleicht verschiedene Phasen. Weil die erste Reaktion ist natürlich ganz klar, oh mein Gott, da kommt jetzt wieder eine Regulation, da werden wir zur Kasse gebeten, da geht es im Zweifelsfall um Millionen, die vierte Klärstufe und sind wir denn überhaupt schuldig, ja, oder nicht? Oder sind das die bösen anderen? Und warum, ja, wird jetzt Pharma und Kosmetik zur Kasse gebeten und warum andere Industrien vielleicht nicht, die da aber vielleicht auch zur Kasse gebeten werden sollten? Also man kommt ja in, und ich glaube, das ist menschliches Verhalten, man kommt erstmal in so eine Oh mein Gott Reaktion rein und in eine Verteidigungshaltung. Man sagt, not me. Und alles ganz furchtbar für meine P&L und so weiter und so fort. Und was hat sich die EU da wieder ausgedacht? Und dann muss man aber für meine Begriffe immer noch einmal tief durchatmen und sagen, okay, jetzt gucken wir uns das nochmal irgendwie so ein bisschen, ne, einen Schritt zurück und jetzt gucken wir uns das mal in Ruhe an. Und erstens bin ich immer ein Verfechter davon und da kommen wir wieder zurück zu Zweck und zu Kultur und zu Überzeugungen. Ich bin immer ein Verfechter davon, erstmal zu fragen, sehe ich denn als Mensch, nicht als CEO, sehe ich als Mensch einen Sinn dahinter? Wollen wir sauberes Wasser haben? Oder wollen wir irgendwelche Kosmetikstoffe oder Pharmastoffe, gerade Diclofenac ist ja damals durch die Presse gegangen, ja, aber das ist ja nicht nur Diclofenac, aber will ich Diclofenac trinken? Also um das jetzt mal so platt zu sagen. Oder will ich auch irgendwelche ätherischen Öle aus einem TTZ-Badekonzentrat trinken? Und die Antwort ist natürlich nein. So, also deshalb müssen wir ja erstmal sagen, der Sinn der Regulation, die Zielsetzung der Regulation ist ja jetzt erstmal gar nicht schlecht. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen und sollten uns konstruktiv damit beschäftigen. Dann kann man natürlich ganz viele Fragen stellen, ob denn die Umsetzung auch die richtige sind. Also sind jetzt die richtigen Branchen gewählt worden? Ist das richtig, dass das nur die Unternehmen machen? Was muss denn der Verbraucher vielleicht auch tun? Die Unternehmen werden die dann die Kosten sowieso auf die Verbraucher umlegen? Also das ist ja dann ein ganz komplexes Werk. Aber wir sind da beispielsweise auch erstmal konstruktiv rangegangen und haben gesagt, ich kann es doch wahrscheinlich, also A, ich bin einverstanden mit dem Ziel, B, natürlich versuche ich über Verbandstätigkeiten, ich sag mal so ein bisschen Lobbying zu betreiben, das darf auch offen gesagt werden. Ich denke, jeder betreibt für seine Branche ein bisschen Lobbying und versucht natürlich tatsächlich mal rauszufiltern, inwiefern sind wir denn Verursacher oder sind wir nicht und ist das alles fair, was da gemacht wird und ist es auch von der Art her, von der Timeline her beispielsweise und so weiter, ist das alles umsetzbar oder würden wir gerne Änderungsvorschläge in diese Richtlinie einbringen? Da geht es nicht darum, die Richtlinie per se zu verteufeln und zu sagen, wir lehnen die komplett ab, sondern eher zu sagen, wie kann die denn so gut, so gerecht wie möglich gestaltet werden und kann ich da Input zu geben als Unternehmen? Und dieser Input wird ja normalerweise dann über Verbände geleistet, über Verbandsarbeit, weil ich ja als Einzelunternehmen viel zu klein bin, um da jetzt mit der EU zu sprechen. Also das ist dann der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist tatsächlich zu sagen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Warten wir jetzt einfach, bis der Tag X kommt und irgendeine Richtlinie wirksam wird und dann sage ich, oh mein Gott, und streiche so und so viel 100.000 oder Millionen aus meiner P&L raus und sage, jetzt geht der Gewinn runter oder die Preise hoch, sondern wir beschäftigen uns dann tatsächlich wissenschaftlich damit. Und unsere, da muss ich auch eine Lanze für unsere R&D-Abteilung treffen. Wir haben jetzt schon, ich weiß gar nicht genau, ich glaube vor 2 Jahren haben wir schon angefangen, vielleicht auch ein bisschen später, über Doktoranden, die wir uns reingeholt haben, tatsächlich tiefgreifende wissenschaftliche Studien zu starten und zu sagen, wie zersetzen sich denn, also wie bioabbaubar sind denn unsere Produkte im Wasser nach der Nutzung? Unsere Produkte werden ja entweder in der Badewanne benutzt, kommen dann, lösen sich da quasi auf, das Badekonzentrat im Wasser kommt dann direkt ins Abwasser und dann haben wir natürlich viele Produkte, die eingenommen werden und quasi einmal durch den Verdauungsapparat gehen, auf irgendeine Art und Weise ausgeschieden werden und da stellt sich ja auch die Frage, was bleibt denn dann eigentlich noch übrig, was kommt denn ins Wasser und was davon wird tatsächlich in der ersten, zweiten und dritten Klärstufe rausgefiltert. Und was könnte jetzt noch die vierte Klärstufe notwendig machen? Und da haben wir beispielsweise schon auch festgestellt, dass bestimmte Verbindungen, und ich bin jetzt keine Chemikerin, also forgive me, wenn ich das jetzt ein bisschen grob ausdrücke, aber dass bestimmte Verbindungen von bestimmten ätherischen Ölen und Farbstoffen anders abbaubar sind, als wenn ich ein anderes ätherisches Öl mit einem anderen Farbstoff kombiniere. Also Öl A mit Farbstoff A baut sich anders ab als Öl A mit Farbstoff B.
Da habt ihr ja plötzlich, ganz andere Erkenntnisse auch gewonnen darüber, oder?
Absolut. Und daraus dadurch entwickelt sich ja dann ein Gestaltungsspielraum plötzlich, wo ich sagen kann, aha, ich bin jetzt nicht mehr nur Opfer einer Regulation, sondern die Regulation eröffnet mir einen Gestaltungsspielraum. Und cool. Ich bin immer, meine Leute können wahrscheinlich das Wort Gestaltung schon nicht mehr hören, weil ich immer sage, ich möchte, dass wir gestalten. Es nützt ja nichts, immer nur zu sagen, oh, ich will dies nicht oder ich will jenes nicht. Es gibt neue Kontexte, es gibt kein Bounce Back, es gibt nur ein Bounce Forward und lass uns den aktiv gestalten. Da kommt man dann plötzlich rein und sagt, ach ja, vielleicht ändere ich den Farbstoff meines Öl, also meines Badezusatzes und dann wird das halt, weiß ich nicht was, statt lila wird es dann blau oder grün oder I don't know what, ja. Und plötzlich ist das Ding abbaubar. Oder ich konzentriere mich mehr auf ätherische Öle von der Pflanze X als von der Pflanze Y, weil die dann auch besser abbaubar sind. Und das sind halt, finde ich, super wichtige Erkenntnisse, die uns helfen, unser Portfolio umzugestalten. Und dann kommen wir wieder zurück und vielleicht auch dann irgendwann mal die Argumentation zu schreiben und zu sagen, ich als Merz Life Care möchte aber bitte nicht mit X Millionen belastet werden, weil guck dir doch mal mein Portfolio an. Ich habe das alles analysiert, ich habe das umgestellt, etc., etc. Ich habe gar nichts mehr oder ich habe nur noch ganz wenig, was in die vierte Klärstufe muss und ich möchte, dass das entsprechend dann in den Gebühren beispielsweise berücksichtigt wird. Und da kann man dann eben in die Handlung kommen. Deshalb lange Antwort zu deiner Frage. Grundsätzlich, ja, wir stöhnen über Regulations. Dann gucken wir uns an, ist das Ziel der Regulation richtig, gesellschaftlich, umwelttechnisch richtig? Stehen wir ethisch dahinter, ja oder nein? Und dann gucken wir an, wie wir gestalterisch damit umgehen können. Und manchmal fällt uns das leichter und manchmal fällt uns das schwerer. Und ja, es gibt die Momente, wo wir hinter verschlossenen Türen über sowas fluchen. Ich glaube, es wäre auch falsch zu sagen, dass wir das nicht tun würden.
Ist auch menschlich.
Und es ist menschlich, es gehört dazu, man muss sich damit auseinandersetzen. Aber das führt dann vielleicht auch zu einer guten Auseinandersetzung.
Aber das ist schön, du hast eigentlich tatsächlich mit dieser Ausführung direkt schon so ein paar Punkte abgefrühstückt, die ich hier auch noch so als Fragen hatten. Zum Beispiel eben, ne, das Verursacherprinzip klingt ja erstmal in der Theorie gerecht, aber trifft es eben in der Praxis auch wirklich den richtigen? Und manchmal ist das ja auch wirklich unverhältnismäßig, der Vergleich zwischen kleinen und mittleren Playern zu den ganz großen, die sich ja auch nochmal ganz anders über ihre Rechtsabteilung, was weiß ich, nicht alles abfedern können. Und dann bleibt es oft an den kleineren hängen. Wir haben es ja schon, ein ganz anderes Beispiel, DSGVO damals gesehen, sollte eigentlich die ganz großen treffen. Und wen hat es getroffen? Die ganzen kleinen Unternehmen. Und die großen haben sich eh nicht dafür interessiert. Aber ihr habt ja, was du auch gerade im Grunde sehr schön beschrieben, also ihr habt den Satz bei euch gelesen, Produkte, die gut für Menschen und den Planeten sind und durch die Art und Weise, wie ihr da rangeht, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass ihr auch dafür sorgt, dass das nicht nur irgendwo ein leeres Versprechen ist, sondern dass das auch wirklich immer wieder umgesetzt wird. Gibt es eigentlich so eine rote Linie, die ihr auch mal beim Sortiment ziehen würdet, wenn ihr merkt, ah, das könnte zwar ein Verkaufsschlager werden, aber das ist jetzt wirklich so richtig Driss für die Umwelt?
Ja, doch, das tun wir schon hin und wieder. Wenn ich mir mal vorstelle, beispielsweise, wir haben ein recht starkes Sortiment an Kinderbädern. Und das sind natürlich Produkte, die viel spielerischer daherkommen. Das heißt, wie begeistere ich ein Kind fürs Baden, indem ich da vielleicht noch irgendwelche kleinen Tierchen reintue zum Spielen oder in dem noch hier mal Glitzer ist oder da irgendwas knistert, wenn sich der Badezusatz auflöst oder.
Kann ich mich total dran erinnern.
Also ich kenne es ja auch von meiner eigenen Tochter. Jetzt ist sie nicht mehr so im Badespaßalter, aber das war ja vor 4 Jahren auch noch anders. Und da haben wir aber schon immer wieder die Diskussion zu sagen, wollen wir das? Also ist das jetzt beispielsweise auch mikroplastiktechnisch, muss da jetzt dieser Glitzer rein oder soll er da eben nicht rein? Oder gibt es da vielleicht einen, der aus ganz anderen Materialien hergestellt ist und der vielleicht nicht so schön schimmert und nicht ganz so glitzert, wie er glitzern sollte, aber eben kein Mikroplastik ist, sondern eben ein anderer, ein pflanzlicher Rohstoff, der sich eben komplett auflöst. Und das sind dann schon Momente, wo wir sagen, nee, das machen wir nicht. Wir haben für jede unserer Produktentwicklungen, Neuentwicklungen muss durch einen sogenannten Gate-Prozess, den haben alle Firmen, wo eben Freigaben gegeben werden, bis hin zur letztlichen Freigabe, ja, so genau mit dieser Formulierung, mit dieser Packung wollen wir auf den Markt gehen. Und ein Standard-Slide in diesem Gate-Template ist der Nachhaltigkeitsimpact. Ob dieses Produkt jetzt hilft, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ob es neutral ist zur Erreichung der Ziele oder ob es eben in gewissen Aspekten vielleicht sogar hinderlich ist. Und alles, was da im roten Bereich ist, wird auf den Prüfstand gestellt. Und dann wird im Zweifelsfall auch gesagt, das machen wir nicht. Jetzt wäre es auch falsch zu sagen, dass wir eben da päpstlicher als der Papst unterwegs sind. Ich glaube, wie gesagt, es gibt noch genug Bestandteile, die wir uns in den kommenden Jahren angucken müssen. Und ich hatte die Bliss da bereits erwähnt, ja, da wird es Alternativen geben und das wird nicht mehr allzu lange dauern. Da reden wir über 3 Jahre spätestens, vielleicht sogar 2 Jahre, dann wird es da Alternativen geben. Was auch hin und wieder in der Diskussion ist, sind solche Rohstoffe wie Omega-3. Wo kommt das eigentlich her? Kommt das beispielsweise aus Lachsen? Wie werden die gezüchtet? Wie werden die gefüttert? Was für einen Effekt hat das auf die Meeresbiodiversität und auf andere Meeresbewohner? Also da gibt es viele Dinge, die man noch auch diskutieren kann und wo man sagen kann, ja, welche Alternativen, ne, finden wir? Was für Quellen gibt es für Omega-3? Das gucken wir uns regelmäßig an und schauen da auch immer, ob wir in immer nachhaltigere Quellen reinkommen.
Weißt du, was ich gerade total krass finde, weil mir das selber gerade nochmal so total bewusst wird, wir nutzen irgendwelche Produkte alltäglich, oft ja kleine Produkte, wo wir irgendwie gar nicht so denken, dass das jetzt so einen Wahnsinnseinfluss haben kann. Und du beschreibst gerade, was selbst hinter so einer kleinen Omega-3-Kapsel alles für Gedanken stehen und woran man letztendlich natürlich auch drauf achten muss und was das tatsächlich plötzlich, wenn ich eine Omega-3-Kapsel nehme, weil irgendeiner gesagt hat, das ist jetzt aber auch mal gut, mach das mal, aber was das für einen Impact am Ende auf ganz viel in der Biodiversität, aufs Wasser hat und was weiß ich nicht alles. Und das ist ja dann nur ein Produkt. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, wie viele Produkte ich tagtäglich so, ohne groß drüber nachzudenken, nutze. Nun, auch wir werfen natürlich die Bliss. Ich habe die lange Zeit immer in die gelbe Tonne geworfen. Aber
meine
natürlich,
Mutter auch.
Ja, das ist totaler Quatsch. Das ist Verbundmaterial, das wird verbrannt. So. Und wir machen uns so wenig Gedanken darüber. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für jeden Einzelnen von uns mal ein ganz guter Ansatz, dahin zu gehen, zu sagen, was verwende ich denn da eigentlich? Und gibt es Alternativen? Und gibt es Unternehmen, die wirklich drauf achten und sich auch Gedanken darum machen, wie sich das weiterentwickelt?
Und ich finde das super, was du sagst, weil das zeigt ja auch eben wieder, wie komplex alles ist.
Ja.
Ich glaube, es ist falsch, einfach nur gewisse Industrien zu verteufeln. Jedes Produkt hat irgendwie seinen Fußabdruck und seinen Impact. Und das ist ja eigentlich das Spannende auch an meinem Beruf, finde ich immer, wenn man dann mal in eine solche Kategorie beruflich tiefer eintaucht, dann eröffnen sich einem ja Welten. Das ist total spannend, hinter die Kulissen zu blicken, weil man vorher einfach nur Verbraucher war. Ich habe jahrelang hinter die Kulissen von Shampoos und von Haarkoloration und so weiter bei Henkel gucken können oder von Geschirrspülmitteln bei Reckitt. Und jetzt gucke ich eben hinter diese Kulissen. Und als Verbraucher guckt man natürlich immer nur vorne hin. So. Das heißt aber, es gibt, und dann gibt es ja auch verschiedene Dimensionen der Diskussion, wie du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite, wir wollen ja jetzt auch nicht Omega-3 verteufeln. Das ist ein Gut, also gut für die Ernährung, das ist gut für die Gesundheit. So, und welche Fette nehme ich zu mir? Nehme ich jetzt ein hochwertiges Fett oder eben ein minderwertiges zu mir? So, dann kommt man eben schnell bei hochwertigen Dingen auf Omega-3 und so weiter. Das ist jetzt nicht schlecht, das Produkt ist ja nicht schlecht. Und für viele Dinge brauchen wir das. Aber dann ist eben die Frage, was steht dahinter und wie kann ich es dann, ne, das ist dann unsere Aufgabe, wie kann ich das dann über einen gewissen Zeitrahmen eben so nachhaltig wie möglich gestalten. Und was du sagst, spiegelt ja eben auch immer wieder, dass es gibt nicht einen Schuldigen irgendwie für irgendwas, was schlecht läuft in der Kette. Wir sind alle Verbraucher, wir arbeiten alle in irgendwelchen Firmen und wir tragen alle zum Gesamten bei. Ja, Aber ja, deshalb ist es ja vielleicht mal spannend, dann auch in so einem Podcast mal hinter die Kulissen von dem einen oder anderen Unternehmen zu schauen.
Ja, das ist tatsächlich der Grund, warum es diesen Podcast unter anderem gibt. Also es ist mein Eigennutzanteil da dran. Ich muss mich ja für jedes Thema einarbeiten. Ich bin ja ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich finde das großartig und ich lerne ja jedes Mal ganz viel dazu. Und ich finde das spannend, weil man so einen ganz anderen Blick auf die Welt kriegt, wenn man immer wieder sich mit diesen Themen beschäftigt. Na, und übrigens, vielleicht mache ich jetzt mal eine Werbung schon für den nächsten Podcast. Da wird nämlich die Dr. Katrin Schuhen sein, die sich nämlich genau mit diesem ganzen Thema, die ist Chemikerin, ne? Du sagst, du bist keine, die ist eine und die hat Wasser 3.0 gegründet und die beschäftigt sich mit diesem ganzen Thema Mikroplastik im Wasser und was da alles sonst noch drin, PFAS und was weiß ich nicht, was da alles so drin ist. Und die haben nämlich ein ganz natürliches Mittel gefunden, was dieses Mikroplastik aus dem Wasser holt. Also das wird auch mit Sicherheit super spannend. Ist vielleicht für euch auch ganz interessant, sich das mal anzugucken. Und ja, also ich bin mal neugierig. Auch da, ich bin da schon ganz...
Dann werde ich gerne reinhören.
Ja, ich schicke dir direkt den Link. Aber ihr seid ja auch mal ganz unabhängig von dem, was ihr als Unternehmen macht und die Gedanken, die ihr euch auch als Unternehmen um die Produkte macht, seid ihr auch sonst im nachhaltigen Bereich unterwegs zum Beispiel. Und darüber habe ich dich tatsächlich überhaupt erst gefunden auf LinkedIn, weil du einen Beitrag gemacht hast über Tiny Forests, die ihr ja auch ganz stark unterstützt. Was hat denn dich dazu gebracht, dass du das so als Herzensthema oder ist das auch ein strategischer Ansatz für Merz oder wie seid ihr dazu gekommen, diese Tiny Forests in bebauten Gebieten zu unterstützen? Also das sind so kleine Waldflächen, die angebaut werden, im Idealfall da, wo versiegelte Flächen mal vorher waren, ne?
Genau, richtig. Und das sind eben wirklich kleine Flächen. Das geht ab 200 Quadratmeter los, kann natürlich auch 1000 oder 1500 Quadratmeter sein, aber eben sind wirklich tiny oder können tiny sein, so um eben die Hemmschwelle möglichst niedrig zu setzen, dass das dann auch umgesetzt wird von Kommunen und Städten. Ja, wie sind wir da drauf gekommen? Du hattest vorhin erwähnt, wie wir das gesunde Leben mit einem gesunden Planeten verbinden. Also unser Sinn und Zweck, unser Unternehmenszweck ist, wir sagen das immer auf Englisch, empowering healthy life and living, also eben den Konsumenten zu ermächtigen, ein gesundes Leben zu führen, in Klammern durch unsere Produkte. Und da kommt man dann ganz schnell dahin zu sagen, naja, ein gesunder Mensch, der kann einfach nur auf einem gesunden Planeten existieren. Das ist zumindest meine tiefe Überzeugung. Je kränker der Planet um uns herum wird, desto kränker werden wir im Zweifelsfall auch werden. Weil angefangen von schlechter Luft eben und wir hatten vorhin die ganzen Sachen angesprochen, die vielleicht so im Boden, im Wasser und sonst wo sind und die wir alle aufnehmen. Allergiepotenziale etc. etc. Und da haben wir gesagt, wir wollen also schon gerne uns auch gesellschaftlich engagieren. Und wenn wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie angucken, dann hat die eben verschiedene Säulen, diese Nachhaltigkeitsstrategie. Wir wollen uns, die eine Säule ist die Umwelt, die andere Säule ist die Governance und die andere Säule ist der Social Impact, also klassisch, wie es eigentlich fast alle machen sollten. Klassisches ESG, Environment, Social und Governance. Und in diesem Bereich Social haben wir eben gesagt, wir würden uns gerne gesellschaftlich engagieren für diesen Aspekt gesunder Planet. So, da kann man jetzt natürlich ganz, ganz viel machen, weil das extrem weit gefasst ist. Wir sind ein deutsches Unternehmen, was auch hauptsächlich seine Umsätze im deutschsprachigen Raum macht. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir würden gerne mit unserem sozialen Engagement in Deutschland bleiben, dort, wo wir sind. Und jetzt nicht, ich sag mal, ein bisschen salopp gesagt, Afrika retten oder den Regenwald, den Amazonas retten. Das soll nicht despektierlich sein. Das sind ganz wichtige Themen. Und da gibt es aber, glaube ich, andere Firmen, die sich da ganz toll drum kümmern können. Und es gibt auch noch genug in Deutschland zu machen. Und deshalb haben wir uns eben auf deutsche Initiativen erstmal gestürzt und haben uns da viele angeguckt und sind im Endeffekt eben bei diesen Tiny Forests gelandet, weil sie so sehr nah an unserem Konsumenten eigentlich dran sind. Ne? Dort, wo unser Konsument wohnt, der geht quasi aus der Tür raus und entweder ist da eine Betonwüste oder da ist ein Tiny Forest. Und wir mochten eben diesen Ansatz. Wir haben auch, wir unterstützen die Tiny Forests nicht einfach nur so, sondern wir machen das über die Unterstützung einer gemeinnützigen Organisation, die heißt MIA Forest, M-I-Y-A. Die sind vor wenigen Jahren gegründet worden, 2021 erst, und sind aus der Hochschule Eberswalde entstanden. Also die Leute, die das gegründet haben. Und haben auch heute noch eine Forschungskooperation mit dieser Hochschule Eberswalde. Und das war uns auch noch ganz wichtig, dass wir sind eine wissenschaftliche Firma, dass wir Projekte unterstützen, die auch in gewisser Weise wissenschaftlich fundiert sind. Also diese Tiny Forests, die werden nicht einfach irgendwo nur gepflanzt und dann wachsen da halt ein paar Bäume und dann oft zum nächsten Projekt, sondern die beschäftigen sich wirklich sehr stark damit. Es geht auch nicht nur um Bäume pflanzen, das fängt schon im Boden an, also wie der Boden aufbereitet wird, bevor die Bäume gepflanzt werden, weil es da ganz viel um Biodiversität im Boden geht, also um die richtigen Pilze beispielsweise, die in so einem Boden drin sind, weil diese Biodiversität speist dann nachher die sichtbare Biodiversität, die eben oberhalb der oder über der Oberfläche ist. Diese ganzen Projekte werden wissenschaftlich begleitet. Also man misst diese Mikrobiome beispielsweise der Erde. Man misst natürlich auch Pflanzenwachstum. Man misst Temperaturentwicklungen außerhalb und innerhalb von so einem Tiny Forest, was ganz interessant ist, weil es da wirklich etliche Grade Abweichung gibt zwischen Temperaturen, die sich innerhalb und außerhalb abspielen. Man misst Insektenaufkommen. Und so weiter und so fort. Das heißt, und man lässt auch die Bevölkerung daran teilhaben über sogenannte Citizen Science Days. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann unsere eigenen Mitarbeitenden teilhaben zu lassen, sowohl bei den eigentlichen Pflanzungen als auch bei den Citizen Science Days. Also im Grunde, ja, die Antwort auf deine Frage ist, es ist Deutschland. Es hat einen direkten Impact auf unsere Konsumenten. Es trägt zum Wohlgefühl und zum Wohlbefinden unseres Konsumenten bei, zur Gesundheit. Und es ist wissenschaftlich fundiert, wissenschaftlich begleitet und bietet die Option einer Teilhabe.
Insofern, du bist ja auch
für alle, die das hier hören, kann ich eigentlich nur Werbung machen und sagen, die Tiny Forests, das größte Problem, was die haben, ist Flächen zu finden. Also wenn hier irgendjemand zuhört, der Flächen zur Verfügung hat, sei es im eigenen Logistikzentrum, auf der Produktionsanlage oder eben in der Kommune, in der die Person tätig ist, dann denkt mal drüber nach, ob irgendwo vielleicht noch 200 Quadratmeter übrig sind, um so einen Tiny Forest anzulegen.
Ja, ich habe ja mit dem Josef Holzer Permakultur-Experten-Podcast gemacht, der... Das war sensationell. Der ist Österreicher und er sagte, in Österreich haben die noch mehr versiegelte Flächen als hier in Deutschland. Aber wir sind auch schon ziemlich stark dabei. Und das hat natürlich auch einen riesen Impact, wenn es so Starkregenereignisse gibt und so weiter und so. Ne, das schießt dann da drüber. Die Böden können teilweise das Wasser nicht mehr halten. Und solche Projekte helfen da ja auch. Also das ist natürlich wirklich auch, um Städte resilienter zu machen gegen die Klimaerwärmung, mit Sicherheit eine richtig gute Sache. Und wenn sie nicht gerade Rücken hat, glaube ich, kommt Xenia Barth mit Sicherheit auch dann mal vorbei und pflanzt mit, habe ich ja gesehen auf LinkedIn.
Absolut. Ich meine, und wie gesagt, ich habe ja wirksame Wärmepflaster. Insofern, ich habe auch in den letzten, die Posts, die du gesehen hast, da hast du mich hoffentlich dann auch mit dreckigen Händen und dreckigen Klamotten gesehen, weil ich da sehr gerne mitgrabe bei diesen Sachen. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen eben ein Tiny Forest zusammen mit unserem Logistikdienstleister auf dessen Gelände in Zülpich angelegt. Und wir haben einen Tiny Forest zusammen mit der Uni Frankfurt bei uns quasi neben dem Bürogebäude. Das ist auch ist gleich die Hochschule oder ein Teil der Hochschule. Auf deren Gelände haben wir dann auch noch einen Tiny Forest angelegt und haben dann da kräftig selber mitgegraben. Macht mir auch Spaß.
Ja, und wer sich jetzt denkt, die Xenia Barth würde ich gerne mal kennenlernen, das ist der Ansatz. Man macht doppelt was Gutes. Man sorgt dann dafür, dass man irgendwo ein Tiny Forest anlegt und lernt sie dann dabei kennen und die Hunde direkt mit dabei.
Die sind genau, ja auch immer die kommen normalerweise mit dabei. Ja, die kommen normalerweise mit zum Graben.
Und das ist ja wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte, die er da macht. Und damit habe ich meine Überleitung zum Sinnstift. Den hast du ja vorab bekommen. Und meine kurze Erklärung, wie man dazu ist, ist ein Bleistift. Den kann man natürlich fleißig nutzen. Und wenn er dann fertig genutzt ist, hat er oben so eine kleine Samenkapsel. Und die kann man einpflanzen, kräftig gießen und dann sollen schöne Vergissmeinnicht dabei rauskommen. Oder man macht es wie Axel Kaiser, der hat das Ding direkt abgesägt und eingepflanzt und dann kommen auch Vergissmeinnicht. Also man kann das auch, man muss nicht warten, bis der Bleistift weggeschrieben ist. So. Dazu gibt es immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Meine Frage an dich.
Oh je.
Wenn du dir Merz Lifecare so in 10 Jahren vorstellst, was soll dann anders sein als heute? Also nicht in Zahlen, sondern in der Wirkung, die das Unternehmen auf Gesellschaft und Umwelt hat.
Na, die Frage hättest du mir vorher mal schicken können. Da hätte ich drüber nachgedacht.
Na, das geht ja um das Spontane.
Ja, was soll Merz Lifecare sein? Ich glaube eben, wir sind in 10 Jahren eine Firma, die sich noch viel mehr Aspekten der menschlichen Gesundheit angenommen hat, also noch viel mehr Segmente in diesem Bereich bearbeitet. Und wir sind eine Firma, die all ihre Nachhaltigkeitsziele, und die liegen alle innerhalb des 10-Jahres-Horizonts, erreicht hat und tatsächlich Vorreiterrolle angenommen hat. Wir müssen nicht absolute Frontrunner sein, aber ich wäre gerne im ersten Viertel. Wir sind ein Unternehmen, in dem sich ja die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden positiv entwickeln können. Das können sie jetzt auch schon, aber das wollen wir definitiv beibehalten. Und ich wünsche mir, dass es mindestens 20 Tiny Forests in Deutschland gibt, in denen ein Holzpfahl mit einem Holzschild und unserem Logo steckt.
Ach, das werden bestimmt mehr werden. Aber das klingt doch nach einem wirklich tollen Zukunftsbild. Insofern, guck mal, kann man ganz spontan beantworten. Genau, dann kommen wir jetzt noch zu den 3 schnellen Fragen zum Abschluss, die so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Warum fühlst du dich manchmal wie eine Schallplatte mit Sprung?
Oh Gott, weil ich ja tatsächlich immer wieder dasselbe erzählen muss, weil, glaube ich, Kommunikation als CEO eine der Hauptaufgaben ist. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und dann kommen meine Leute zu mir und sagen, ja, Xenia, aber wie ist es denn mit der und der Sache? Und ich sage, das habe ich doch schon 3-mal gesagt, muss ich das nochmal sagen? Und ja, ich muss es nochmal sagen, weil ja, deshalb komme ich mir manchmal so vor. Aber es ist auch ganz wichtig, das zu tun, weil ich glaube, gerade in so einer Transformation, in der wir gerade stecken mit dem Merger, gibt so viel, was kommuniziert wird, und die Leute können sich auch einfach nicht alles merken. Die haben ja auch noch ihre eigenen Jobs und ihre eigenen Lebenswelten in ihrem Kopf, und deshalb ist es einfach wichtig, dass ich da gut und wiederholend kommuniziere.
Deswegen bist du auch immer skeptisch gegenüber Leuten, denen du gegenüberstehst, und die schreiben nicht mit, ne?
Ja, auch das hast du in einem meiner letzten Posts gelesen.
Natürlich, ich verfolge das. Ja, woher kommt denn deine Liebe zu Hunden? Warum nicht Katzen?
Oh Gott, weil Hunde so sich so an den Menschen hängen. Ich glaube, es gibt auch Katzen, die sich sehr an den Menschen hängen, aber Hunde tun das, und weil man mit ihnen so viel kameradschaftlich machen kann. Also ich kann halt mit meinem Hund, kann ich 2 Stunden lang durch die Wälder ziehen. Mit meinem Hund kann ich, mit meinen Hunden, kann ich schmusend auf dem Sofa liegen, genauso wie da. Das machen die Katzen auch, aber ich glaube, sie ziehen nicht mit einem 2 Stunden durch die Wälder. Ich habe letztens mit meinem, an Ostern mit meinem großen Hund einen Hindernislauf gemacht, also sozusagen als Mensch-Hund-Team. Und das war so spaßig. Wir haben nach jedem Hindernis haben wir ein kleines Tänzchen gemacht und gefeiert. Und man hat richtig gemerkt, wie der aufgeblüht ist und jedes Mal gesagt hat, boah, geil, wir haben den Wassergraben geschafft, Xenia. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das gibt mir was, das gibt mir Energie, das gibt mir Freude. Es war schon immer so, ich bin hundenah.
Super. Das reicht doch als Erklärung, oder? Also wir wären beides. Meine Tochter hätte gerne noch eine Katze, aber wir haben leider auch ein paar Freunde, die so eine richtige Katzenhaarallergie haben. Das kann ja manchmal auch ein Grund sein, ne? Weil man die dann wirklich so gar nicht mehr einladen kann. Ich habe das einmal gehabt. Ich habe früher mal auf dem Hof gewohnt, hatte ich alles Hunde, Katzen, Kaninchen. Und da saßen wir sogar draußen, und die wurde plötzlich hochrot, kriegte keine Luft mehr. Und das ist dann nicht sehr schön.
Unschön.
Ja, also deswegen, und das hat man mit Hunden eigentlich tatsächlich eher sehr selten, ne? Aber ansonsten mag ich auch Hunde sehr, sehr gerne. Die 3. und letzte Frage, das ist immer so meine Lieblingsfrage, sage ich auch immer wieder, weil ich lerne da auch nochmal was. Liest du gerade ein spannendes Buch, was du uns empfehlen kannst? Oder gibt es überhaupt ein Buch, was du uns empfehlen könntest, wo du sagst, das sollte man unbedingt gelesen haben?
Was ich gerade lese, ist Mama, bitte lern Deutsch.
Cool. Hat deine Tochter mitgebracht, oder?
Nein, fast hat mir meine... das wär's. Nein, das haben mir meine Nichte und mein Neffe haben mir das geschenkt zu Weihnachten. Und ich komme erst jetzt dazu. Ich habe etliche Bücher bekommen. Insofern kam ich erst jetzt dazu, das anzufangen. Und ich komme gerade nicht auf den Autor. Aber der Autor ist ein kurdischstämmiger Türke hier in Deutschland geboren, dessen Eltern eben als kurdische oder sogar jesidische Flüchtlinge eben nach Deutschland gekommen sind. Ja, und die so ein typisches Immigrantenleben hier führen sozusagen. Mhm. Ja, wie man das so stereotyp auch kennt. Eben die Eltern sprechen nicht gut Deutsch und die Mutter hat einen Putzjob und so weiter und so fort. Und die Familie hat vier Kinder. Die vier Kinder sind in Deutschland geboren und eben einer der Söhne hat schlussendlich, er ist immer noch jung, glaube ich Anfang 30 oder so, der hat schlussendlich ein cleveres Kerlchen, hat Deutsch dann studiert. Also eben studierter Germanist und hat glaube ich auch, ist sehr aktiv auf Social Media, da verfolge ich ihn aber nicht, weil ich nicht auf Social Media unterwegs bin, außer LinkedIn, und hat dieses Buch geschrieben und beschreibt aus seiner Perspektive, wie das ist, als Kind von Immigranten in Deutschland aufzuwachsen und auch in diesem Spannungsfeld aufzuwachsen. Er geht eben auf eine deutsche Schule, ist natürlich fließend in Deutsch und sich immer wieder sozusagen, wie gestaltet sich sein Alltag mit Eltern, die eben nicht Deutsch sprechen. Und er muss seine Mutter zu Arztbesuchen begleiten, er muss seine Mutter zu Behörden begleiten und dann schon irgendwie als Siebenjähriger oder als Zehnjähriger schwierige Dinge quasi da mitmanagen und mit übersetzen und versucht so ein bisschen Einblick zu geben, wieso das denn so ist. Ne? Und warum ist seine Mutter schon seit eben dann 20, 30 Jahren in Deutschland und kann immer noch nicht richtig Deutsch? Das sind ja oft die Fragen, die man so stellt. Ach ja, die integrieren sich nicht und die lernen kein Deutsch. Und er beschreibt das eben so aus seiner Perspektive und versucht, dieses Verständnis herzustellen und sozusagen die Brücke zwischen den zwei Welten zu bauen, zwischen denen er sich bewegt. Und ich finde das sehr spannend zu lesen. Ja, dann habe ich noch ein Buch, was ich gerne lesen möchte. Und das passt so ein bisschen in dein Thema. Das heißt, ich habe es mir bestellt. Ja, was hat die Mücke je für uns getan? Ach,
super, ja.
Dieses Buch, ja, ist es empfehlenswert?
Ja, die haben ja noch andere Bücher geschrieben. Die sind toll. Also die sind sehr, sehr lesenswert.
Also das habe ich kennengelernt quasi auf einer Veranstaltung von Gesunde Menschen, Gesunde Erde, die ich vor ein paar Wochen besucht habe. Und da war auch unter anderem die Dame, die dieses Buch geschrieben hat. Und ja, da habe ich gedacht, das muss ich mir sofort bestellen, das möchte ich lesen. Aber es ist noch, wartet es drauf, gelesen zu werden.
Ach, die diesmal so weg, die sind super. Also kann ich bin ja mit jemand bekannt, der hier auch so viel macht mit Büchern. Und da kriege ich immer jede Menge Tipps auch noch obendrauf. Aber ich finde den anderen Tipp, den du da gegeben hast, Mama, lern doch Deutsch, finde ich extrem spannend, weil das auch, das hat mich ja gerade an eine andere Stelle in unserem Gespräch erinnert, mit den Omega-3-Kapseln. Dass man sowas täglich macht, aber sich gar keine Gedanken darüber macht, was da eigentlich alles dranhängt. Und ich glaube, das ist manchmal mit unseren Vorurteilen genauso. Ne? Wir sagen ja, warum lernt ihr denn kein Deutsch? Aber uns fehlt ja auch die Einsicht da drin. Und wir wissen ja oft gar nicht, mit was für Schwierigkeiten diese Menschen zu kämpfen haben oder was das für die kulturell bedeutet und so weiter. Und deswegen finde ich, glaube ich, diesen Buchtipp auch hochspannend, weil es womöglich noch mal so ein bisschen das Denken in eine andere Richtung bringt. Fällt mir eigentlich ganz gut. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Und vielen Dank auch, dass ihr wieder dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Xenia Barth, CEO von Merz Life Care. Und wie immer gibt es natürlich die Links in den Shownotes, sodass ihr euch da informieren könnt und mal schauen könnt, was die sonst so machen. Und ich verlinke das auch mal mit den Tiny Forests, damit ihr euch da auch mal informieren könnt, weil ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, gerade in Städten, um so ein bisschen da auch was zu bewirken. Und mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten, beziehungsweise mit diesem Podcast Unternehmen vorzustellen, die schon auf diesem Weg sind und in meinen Augen auch so mit diesem Weg ein bisschen als Vorbild dienen können. Und wir haben heute auch wieder einen ganz, ganz spannenden Einblick, finde ich, gekriegt. Also ich hatte gerade auch im Gespräch mehrere Aha-Erlebnisse. Das finde ich dann immer toll, weil es eben auch zeigt, was diese Unternehmen machen, nämlich wirklich Verantwortung übernehmen. Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umwelt und die Menschen und sich auch Gedanken machen. Und das ist ja das, was sinnstiftendes Unternehmertum am Ende ausmacht. Und wir haben hier auch heute mal wieder gehört, ne, es wird ja gerade in Deutschland ganz viel gejammert und gemeckert, wie schlecht es alles ist. Und wir haben in Deutschland ganz tolle Unternehmen. Und ich glaube, wir haben wirklich mehr Lösungen als Probleme. Wir müssen wirklich nur mal hingucken und können dann auch sehen, dass sich hier wirklich was bewegt. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast natürlich abonniert oder sogar weiterempfehlt. Und wie immer könnt ihr mir Feedback geben. Bis zur nächsten Folge mit Gewinn mit Sinn, mit weiteren spannenden Gästen. Hab ja schon verraten, mit wem es weitergeht. Und ganz herzlichen Dank an dich, liebe Xenia, für dieses wirklich großartige und inspirierende Gespräch.
Danke dir, Jürgen.
Dann bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.